Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist die Psychologin Birgitta Thiel. Sie berät unter anderem Landwirte an der Krisenhotline der SVLFG. Sie sagt, nicht aushalten, Hilfe holen, wenn es um das Thema Burnout geht. Sie ist davon überzeugt, dass man die Erschöpfungserkrankung gut behandeln kann. Wir freuen uns. Ja, herzlich willkommen, Frau Thiel, zu unserem Podcast heute. Frau Thiel, wie geht es Ihnen heute Morgen? Alles in Ordnung?
Ja, ist wunderbar. Die Sonne scheint. Ich gucke auf meine frisch gepflanzten Hornfeilchen draußen im Garten und freue mich, dass es endlich wärmer wird und ein bisschen Frühling, die vor Südsee fängt an zu blühen. Das ist immer ein untrügliches Frühlingszeichen.
Und sitzen Sie in Ihrem Büro oder?
Ich sitze, das ist der Vorteil der Digitalmedien. Ich sitze in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und schaue in den Garten raus. Mein Hund liegt zu meinen Füßen, die war auch schon draußen. Und bin hier ganz entspannt, habe eine Tasse Kaffee an meiner Seite und freue mich auf unser Gespräch.
Wunderbar. Ich freue mich auch sehr und ich würde eigentlich gerne, also ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir den Hörern nochmal erzählen, den Hörern und Hörerinnen, wer sie sind. Sie sind ja Psychologin. Wir haben einen Beitrag zum Thema Burnout gemeinsam gemacht und es war ein ganz spannendes Interview, was wir geführt haben. Sie sind Psychologin. Vielleicht erzählen Sie einfach kurz, wie Ihr Beruf aussieht, was Sie hauptsächlich machen.
Mhm. Ja, also mein Name ist Birgitta Thiel. Ich komme aus Hamburg und lebe in Hamburg im Alstertal. Ich bin 51 Jahre alt und also bald in einer Woche. Und ja, ich bin Diplompsychologin und arbeite in unterschiedlichsten Kontexten mit Menschen. Das heißt, ich arbeite als Telefoncoach für Menschen in schwierigen Lebenslagen, unter anderem eben auch für verschiedene Berufsgruppen, um die es heute gehen soll, um die Landwirte. Und dann habe ich natürlich auch Menschen, die zum Coachen kommen, weil sie sich beruflich verändern wollen. Und zusätzlich gebe ich auch noch Gruppen, Nachsorgegruppen für Menschen, die zum Beispiel in der Reha waren oder die eben nach einer längeren Krankheit wieder so ein bisschen im Alltag ankommen möchten.
Okay, vielleicht könnten Sie noch mal genauer erzählen, wie Sie mit den Landwirten und der Landwirtschaft verbunden sind.
Mhm. Genau, also ich arbeite für IVP Networks. Entschuldigung. Und das ist eine Firma, die zusammen mit der SVLFG, also der Krankenkasse für Forst und Landwirtschaft arbeitet. Und wir bieten da ein intensiviertes Einzelfall-Coaching und eine Krisenhotline an. Und da habe ich immer so 5 bis 8 Landwirte in der Regel im Telefoncoaching. Das geht immer über ein halbes Jahr. Und bediene auch die Krisenhotline an bestimmten Tagen, am Wochenende meistens. Und habe so sehr viel Einblick auch in die Welten und in die Nöte auch vor allen Dingen, insbesondere der Landwirte.
Mhm. Ich würde gerne gleich zur Krisenhotline einmal fragen, welche Landwirte rufen da an oder mit was für Problemen rufen die Landwirte bei Ihnen an?
Also sie rufen in der Regel an wegen familiärer Konflikte, also zum Beispiel, dass es eine Hofnachfolge nicht richtig gut läuft, oder dass es eben auch, es sind ja auf den Höfen oft auch mehrere Generationen zusammen. Das ist ja was wir jetzt zum Beispiel in der Stadt so nicht mehr kennen, ja. Und da gibt es, ist natürlich dann auch konfliktträchtig, ja. Es kann Einmischung in die Erziehung sein. Es kann, wie gesagt, es können auch Entscheidungen sein über Anschaffungen, über Veränderungen auf den Höfen. Natürlich gibt es auch oft finanzielle Probleme, die dann auch Druck machen, ja. Das sind dann oft die Menschen, die gerne so morgens um 5, so gegen 4, 5 anrufen, wenn man merkt, aha, die können nicht schlafen, ja. Und dann rufen die vorm Stall an. Also das ist oft so eine Zeit, wo doch mal jemand anruft. Und wie gesagt, auch einfach, dass man merkt, jemand ist seelisch erkrankt in der Familie und möchte aber auch nicht, möchte das nicht erkennen und das Umfeld leidet dann eben, ne, weil der Betreffende gereizt ist, viel rumschreit, Ausbrüche hat. Und genauso kann es auch sein, dass eine Panikattacke im Melkstand vorkommt, ja, dass man da eng ist und plötzlich Platzangst bekommt. Auch das habe ich schon häufiger gehabt. Und dann melden sich die Landwirtinnen und Landwirte dann gleich nach dem Stall zum Beispiel und sagen, oh, ich habe gerade eine Panikattacke gehabt im Melkstand. Was kann ich denn da machen? Das wäre zum Beispiel auch was häufiger vorkommt.
Ja, wir haben uns ja über diese Krisenhotline im Zusammenhang mit dem Thema Burnout unterhalten. Und Sie sagten damals, glaube ich, als wir darüber gesprochen haben, dass ganz oft hinter diesen Anrufen ein Burnout steckt, dass aber niemand anruft und sagt, er habe ein Burnout. Ist das denn so, dass wenn so eine Familiengeschichte erzählt wird, dass Sie da als Fachfrau schon ganz oft spüren, okay, da steckt eigentlich was anderes dahinter oder was Tiefgreifenderes?
Ja, also es wird natürlich geschildert, oft mit, sage ich jetzt mal, mit Sätzen, wo mir schnell klar wird, hier ist schon eher längere Zeit auch ein Geschehen da, was zu Ohnmacht, zu Hilflosigkeit führt. Ja? Dann frage ich, kommt natürlich dahinter oft auch, ich sag mal, es hat sich so viel gewandelt auch in den letzten 10 Jahren, denke ich mal, auch für die Landwirte, dass die fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Es kommt sehr häufig, dass die auch erzählen, ihre Kinder werden in der Schule manchmal auch angegriffen, dass die Eltern für den Klimawandel verantwortlich werden mit ihrem Bauernhof, ja, dass die fürs Bienensterben verantwortlich werden. Also dass da eben auch schon von außen Anschuldigungen kommen, die Landwirte auch hart treffen. Und natürlich eben auch, dass man das Gefühl hat, so diese Gratifikationskrise da ist. Das heißt, dass sie schon sehr lange das Gefühl haben, sie investieren mehr, als dass sie zurückbekommen. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt nur auf das Finanzielle oder am wenigsten auf den finanziellen Aspekt bezogen, sondern eben auch, was das Thema Wertschätzung angeht. Ja.
Da würde ich gerne gleich einmal einhaken. Das Wort Gratifikationskrise, können Sie uns das nochmal näher erklären? Was meinen Sie damit? Also ich habe jetzt verstanden, dass Sie sagen, dass hinter einem Burnout oft eine Gratifikationskrise steckt. Was das ist, habe ich noch nicht so genau verstanden.
Genau, das erkläre ich Ihnen gerne. Also der Burnout ist ja in den 70er Jahren in Amerika das erste Mal beschrieben worden. Und zwar im Zusammenhang mit sozialen Berufen. Ja? Man früher das Helfersyndrom auch genannt in diesen Bereichen. Und da wurde das erstmalig beschrieben von Herrn Freudenberger. Und der hat unter einer Gratifikationskrise verstehen wir, dass ich eben über einen langen Zeitraum etwas investiere mit einem bestimmten Ziel. Ja? Also Sie können sich das genauso vorstellen, wie wenn ich auch einen Geldbetrag irgendwo investiere. Ja? Ich gehe zur Bank und sage hier, ich habe 10.000 Euro, können Sie mir ein paar Anlagen nennen? Und dann erwarte ich natürlich, dass ich da auch etwas zurückbekomme. In dem Fall ist es natürlich, wären es Zinsen. Ja? Und wenn wir etwas menschlich investieren, wenn wir unsere Arbeitskraft investieren, erwarten wir natürlich auch, dass etwas zurückkommt. Das eine ist natürlich die Bezahlung, ja, sodass wir davon leben können. Das andere sind aber Faktoren, die für uns Menschen genauso wichtig sind, weil wir sie, oder sogar vielleicht noch wichtiger in manchen Fällen, weil wir sind ja soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen auch Anerkennung und wir müssen irgendwo sehen, das lohnt sich, was ich hier mache. Ja? Und jetzt stellen sich wieder die 10.000 Euro vor, sie legen die in irgendwas an und bekommen da nicht das zurück, was sie sich sozusagen dafür erhofft haben oder es wird sogar weniger. Ja, dann stoßen sie diese Anlage in der Regel sehr schnell ab. Ja? Und bei uns Menschen setzt dann ein anderer Mechanismus ein, nämlich wir strengen uns dann in der Regel noch mehr an und noch mehr und noch mehr und noch mehr und sagen, oh, es reicht nicht, ich muss noch mehr machen. Ja, das heißt, wir gehen erstmal fangen an, mehr zu leisten, ja, mehr anzustrengen. Und so kommt dann eben, das geht, sage ich jetzt mal, eine Spirale in Gang, ja, dass auf der einen Seite ich immer mehr investiere, auf der anderen Seite ich das Gefühl habe, ich bekomme immer weniger raus. Ja, und das ist eben, wie gesagt, die Wertschätzung von der Gesellschaft, aber natürlich auch von meiner Familie und die Wertschätzung, die ich mir selber eben auch gebe. Ja. Und wir haben früher natürlich, kann man sagen, ist der Beruf des Landwirtes eigentlich ein Beruf, der, und das erzählen mir die Menschen auch immer wieder, dass es eigentlich sehr, sehr schön ist. Es ist ein sehr freier Beruf, ja. Also das heißt, natürlich haben die viel Arbeit, das ist gar keine Frage, und haben auch rund um die Uhr manchmal Arbeit, ja, wenn ich mit dem steilen Kälbchen zur Welt kommen soll, dann erzählen mir die Landwirte, Landwirtinnen auch, oh, heute Nacht waren wir noch zweimal im Stall und haben gehorcht, weil die Kuh hat gerufen und dann geht man natürlich hin. Also das ist schon ein Beruf, der sehr, sehr zeitintensiv auch ist, aber sie sind auch selbstbestimmt, sie sind mit der Natur, ja, und das sind natürlich eigentlich Faktoren, die positiv sind für einen Arbeitskontext, ja. Und da sind natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel mehr Restriktionen auch aufgekommen und es lohnt sich dann eben auch finanziell zum Teil nicht mehr und da kommen dann eben einige Faktoren zusammen und das führt dann eben zur Gratifikationskrise. Also nochmal zusammengefasst, Gratifikationskrise heißt, ich investiere etwas und bekomme nicht das zurück, was ich mir erhofft habe. Ja?
Und das führt dann zu der Frage, was mache ich hier eigentlich? Also, dass ich wirklich den Sinn in meiner Arbeit nicht mehr sehe. Mhm. Und Sie sagen, das kommt bei den Landwirten eher nicht dadurch, dass der Beruf an sich nicht sinnstiftend ist und erfüllend, sondern dass die Anerkennung dafür fehlt oftmals.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Muss natürlich auch sehen, eine seelische Erkrankung, also also das Entstehungsmodell ist niemals linear kausal, sagt man, also dass man sagt, man hat eine Ursache und dann ist das die Wirkung, sondern das sind natürlich auch immer Wechselwirkungen. Ja, also ich sag mal, wir wissen, wenn ich auf der anderen Seite jetzt ein sehr gesundes Familiensystem habe, ne, also wenn da zum Beispiel auf einem Bauernhof eine gute Atmosphäre ist, da lebt die Familie auch mehrere Generationen gut und friedlich miteinander, dann ist das natürlich schon wieder ein ausgleichender Faktor. Ja? Aber oft ist es eben so, dass mehrere Faktoren zusammenkommen, dann werden wir natürlich älter. Ja? Und das heißt, dann kommen natürlich noch normale, manchmal körperliche Einschränkungen dazu, einfach durch ganz normale Altersprozesse. Ja? Man merkt, man kann nicht mehr so wie mit 30. Ne? Und da kommen dann eben mehrere Dinge zusammen. Man hat vielleicht auch noch mal Eltern auf dem alten Teil, die man noch pflegt. Das ist oft auch eine Herausforderung noch zu allem anderen dazu. Und so kommt es dann eben, dass sich dann, ich sag mal, schleichend das Burnout-Syndrom auch herausbilden kann.
Das heißt, es ist eine Belastung da, in vielerlei Hinsicht, die dann, und genau, würden Sie das so sagen, ist ein Burnout etwas, was über Jahre entsteht oder was sich so aufbaut? Eine Erschöpfungserkrankung ist es ja im Prinzip oder ist das, genau, kann das auch ganz schnell passieren?
Also aus meiner Sicht ist es etwas, was sich eher langsam aufbaut. Und es ist auch so, dass wir auch nicht plötzlich über Nacht unser Bewältigungsmuster ändern. Also ich sag mal so, wir haben ja alle Muster, wie wir unser Leben auf die Reihe bekommen, also Lösungsstrategien. Ja? Und das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich, meistens sind die Menschen ja so um die 50, 45, 50, 55, das ist so das Gros. Sei es mal nicht nur in der Landwirtschaft der Menschen, die dann irgendwo Symptome bekommen, also gereizt sind, schlechter schlafen, manchmal auch in Sinnkrisen kommen. Ne? Wie gesagt, das ist ein Stück weit auch normal. Ja, das Leben verläuft auch in bestimmten über bestimmte Themen. Die Kinder gehen aus dem Haus. Wie gesagt, wir werden älter, wir Frauen kommen in die Wechseljahre. Also das sind zum Teil auch ganz normale Prozesse. Ja, und dann wird klar, dass das Muster eigentlich schon lange besteht, dass ich zum Beispiel auch sehr lange schon immer zu viel auch investiert habe und auf der anderen Seite zu wenig auch für Entspannung gesorgt habe oder für die viel gerühmte Selbstfürsorge gesorgt habe. Ja? Und das geht eine ganze Weile gut. Das ist auch wieder wie auf der Bank. Ja? Sie können eine ganze Weile hier ein bisschen rumchinschen und dann können Sie ein bisschen in Dispo gehen und dann kommt mal wieder ein bisschen was rein. Dann gleichen Sie den Dispo wieder aus. So können Sie sich das mit unserem Seelenkonto auch vorstellen. Ja? Also das geht eine ganze Weile gut. Nur ist dann eben die Frage, wenn es zu lange ich im Dispo war, dann kommt irgendwann mal auch der Seelenbankdirektor und sagt so, jetzt ist hier aber Schluss. Jetzt machen wir mal das Konto dicht. Ja? Und das ist dann der Moment, wo wir dann zum Beispiel auch eine depressive Symptomatik entwickeln, also das Gefühl bekommen, es geht gar nichts mehr. Das ist dann sozusagen auch der Endzustand, ne? Und vorher merken wir aber schon, wir werden symptomatisch. Das heißt, wie gesagt, wir schlafen schlecht, wir werden reizbar. Vielleicht kommen körperliche Beschwerden dazu. Magen-Darm wird dann häufig genannt, ein Reizdarmsyndrom zum Beispiel. Ich habe ein enge Gefühl in der Brust oder aber auch Muskelverspannung. Ich habe das Gefühl, mir sitzt jemand im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken. Ja? Das wird oft beschrieben, Rückenschmerzen. Solche Symptome kommen dann eben. Also es ist eher ein Verlust der Kompensationsstrategien, ja? Der dann dazu führt.
Okay, Kompensationsstrategien ist schon wieder so ein Wort, was ich jetzt auf Anhieb noch nicht verstehe. Mhm. Also es ist quasi so, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich als Mensch relativ lange irgendwie dagegenhalten. Also ich habe eine Belastung, die vielleicht auch vielfach ist, die Arbeit betrifft und meine Familie und die alten Eltern, die pflegebedürftig sind. Und ich kann das relativ lange irgendwie ausgleichen, aber irgendwann kippt es dann. Habe ich das so richtig verstanden?
Also, genau, das ist genau richtig. Okay. Ne? Also wir Menschen haben alle Strategien, ja, um mit Stress auch umzugehen oder mit belastenden Situationen umzugehen oder auch unsere beruflichen Herausforderungen zu wuppen. Ja? Die haben wir. Wir Menschen sind ja mit guten Hormonen ausgestattet. Und wir sind dafür gemacht, ja, dass wir uns auch manchmal sehr schnell, je nachdem, ne, ob eine Gefahr da ist oder ob wir auch zum Beispiel im Beruf, dass es heißt, ja, jetzt steht die Ernte an. Ja, so ein gutes Beispiel, dass man sagt, eine Ernte ist natürlich immer, oder eine Weinlese, ne, ist natürlich immer eine herausfordernde Zeit. Ja, das muss gut vorbereitet werden. Das ist natürlich eine Zeit, wo man auch, ich weiß das vom Kaiserstuhl, von den Winzern, die stehen dann bis nachts vor den Winzergenossenschaften und lassen ihre Trauben wiegen. Ne? Also das ist eine Zeit, wo man sehr viel unterwegs ist, ja, und die sehr viel, ja, sag ich jetzt mal, wo man schon beansprucht ist. So danach kommt dann aber auch der Winter, wo man auch sagt, da kommt man wieder ein bisschen mehr zur Ruhe. Ja? So, und wenn also ich sag mal, Gaspedal und Bremse sich ein bisschen abwechseln, ja, dann ist das in Ordnung und dann können wir auch sehr lange, bleiben wir sehr lange, sehr leistungsfähig. Wenn jetzt aber, sage ich jetzt mal, wir eben nicht mehr in die Entspannung kommen zwischendrin, ja, dann verlieren wir eben auch die Fähigkeit, uns sozusagen auch an Herausforderungen neu anzupassen, ja, weil irgendwann mal ist das System erschöpft.
Was passiert denn im Körper, wenn ich nicht mehr meine Belastung kompensieren kann?
Ich könnte die Geschichte vom beharrlichen Holzfäller, kann ich hierzu nochmal vorlesen? Weil das sehr, sehr schön verdeutlicht auch, wie das oft vonstatten geht. Ja? Die Geschichte ist von Jorge Bucay und sie heißt eben der beharrliche Holzfäller. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend. Also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab, und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte der Vorarbeiter. »Machen Sie weiter so.« Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. »Ich muss müde sein«, dachte er, und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte jedoch noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur 7 Bäume, am übernächsten 5. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter aber fragte ihn nur, »Wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Axt geschärft?« »Die Axt schärfen! Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen.« Und das ist der Verlauf, den Sie hier sehen, der ist in, sag ich jetzt mal, die kennzeichnet die Burnout-Spirale sehr, sehr schön in Form einer Geschichte. Ja? Also wir wollen immer mehr, wir fangen erstmal an, alles zu vernachlässigen, was uns sonst so nach Feierabend, ne, noch gut getan hat, ins Kino gehen, Freunde treffen, in die Natur gehen, laufen gehen, sich bewegen, stricken, Handarbeiten, was auch immer, ja? Uns ausgleicht, ja? Und konzentrieren uns immer mehr auf die Arbeit, dass wir leistungsfähiger werden, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Und dann führt es dazu, dass wir aber sozusagen immer mehr und unser Akku immer leerer wird, wenn wir nichts dafür tun oder sprich eben die Axt immer stumpfer wird, ja? Und genau. Und das ist der Verlauf. Und dazu müssen wir auch noch wissen zu unserem Gehirn. Also unser Gehirn, unser Menschengehirn besteht aus drei Teilen. Und da haben wir einfach einmal ein Reptiliengehirn. Das ist ein sehr, sehr alter Gehirnteil. Der ist dafür da, dass wir sozusagen uns als Lebewesen definieren können. Das heißt, der ist für die Atmung, für den Puls. Das ist sozusagen unser Taktgeber, ja. Und dann haben wir ein Säugetiergehirn. Das teilen wir tatsächlich auch mit den Kühen, mit den Schafen, den Pferden, den Katzen, den Hunden. Ich nenne das mal jetzt das Katzengehirn, ja. Und da findet eben sozusagen unsere emotionale Regulierung statt, ja. Und da haben wir aber auch zwei sozusagen Sicherheitsbeamte drin sitzen, die Tag und Nacht immer schauen, was kommt so rein an Informationen über die Ohren, die Augen, übers Fühlen und natürlich auch über unsere Gedanken. Also was bekommen wir für Informationen? Und die werten die aus. Ja, die stehen, können Sie sich vorstellen, wie am Flughafen, an einem Scanner. Und jede Information, die in unser Gehirn reinkommt, die wird da ausgewertet. Und wie machen die das? Die gehen dann zu einem Archiv, was wir natürlich im Laufe unseres Lebens ansammeln, ja, ein Erinnerungsarchiv, und schauen danach. Also stellen Sie sich vor, zum Beispiel, Sie kommen an eine Tür und es klingeln und auf der anderen Seite bellt ein Hund. Ja? So, wenn Sie jetzt so wie ich ein großer Hundefan sind, werden Sie sich freuen. Ja? Das heißt, da passiert nichts. Wenn Sie Hunde zwar nicht mögen, aber auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht haben, wird auch nichts passieren. Ja? Das heißt also, diese beiden Sicherheitsbeamten bleiben ruhig, weil sie lesen diese CD aus, die da oben gespeichert ist in unserem Gehirnarchiv und sehen, aha, Hund ist ungefährlich. So, ist das aber die CD, also die gebrannte CD im Archiv, im Gehirnarchiv eines Menschen, der vielleicht schon ein paar Mal gebissen wurde oder bedrohliche Situationen mit einem Hund erlebt hat, dann passiert natürlich was anderes. Dann werden diese beiden Sicherheitsbeamten sofort einen Sicherheitsnotstand ausrufen, ja, was dazu führt, dass dieses Katzengehirn und das Reptiliengehirn zusammen in die Überlebenssicherung gehen. Ja, das ist ein Zustand, der innerhalb von Millisekunden passiert. Ja, also da wird ganz, ganz schnell entschieden, fliehen wir, kämpfen wir oder stellen wir uns tot. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Ja, und das kennen wir alle. Und wir kennen natürlich alle diese Situation, dass wir in irgendeine Gefahr kommen. Und alles andere, was wir in dem Moment nicht brauchen, wird in den Energiesparmodus versetzt. Ja? Also wir schütten dann Adrenalin aus. Also unser Körper schüttet, kennen wir alle, Adrenalinschub. Ne? Manche Menschen holen sich das auch bewusst durch Bungee-Jumpen oder schnelles Motorradfahren zum Beispiel. Ja? Das macht einen Adrenalin Ausstoß und das Adrenalin unterstützt unseren Körper dabei, dass wir sehr leistungsbereit sind, nämlich dass wir schnell fliehen oder kämpfen können. Und das Adrenalin macht, dass wir einen hohen Blutdruck bekommen, ja, also dass wir gut durchblutet, also dass wir, sage ich jetzt mal, gut leistungsfähig sind. Es macht, dass wir auch eine tiefe Atmung bekommen, dass viel Sauerstoff in unseren Körper gepumpt wird, ja, also gut durchblutete Muskeln, Sauerstoff brauchen wir in unseren Zellen und wir bekommen natürlich einen Energieschub von der Leber, also es wird Glukose, also Traubenzucker freigesetzt, dass wir genug Energie haben. Ja? Diese drei Dinge passieren und dann konzentriert sich der Körper komplett auf die Überlebenssicherung. Und leider gehört dazu auch, dass auch unser dritter Gehirnteil, nämlich der so fürs Abwägen, fürs Planen, fürs Lösungssuchen, fürs Priorisieren, also fürs der so sagen kann, das ist jetzt am wichtigsten, das ist am zweitwichtigsten, das können wir jetzt erstmal vernachlässigen oder was könnten wir vielleicht auch an andere Menschen mal abgeben, also delegieren. Diese Fähigkeit geht uns verloren, weil dieser Gehirnteil, ist unser dritter Gehirnteil, den haben wir von den Menschenaffen bekommen und ihn weiterentwickelt, ja, der wird, ist in dem Moment, wo ich auf ein, in einer Überlebenssicherung bin, nicht besonders hilfreich, weil er A, sehr, sehr viel Energie braucht, die ich in dem Moment in einem anderen Bereich brauche, und weil er B, sehr, sehr langsam ist, weil er immer sehr viel Information mit einbeziehen möchte, er wägt ab, er will vielleicht nochmal sich irgendwo erkundigen. Also das ist die Arbeitsweise dieses Gehirnteils. Ja? Und deswegen wird der aus, sage ich jetzt mal, biologisch nachvollziehbaren Gründen in den Energiesparmodus versetzt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt wieder zurück zum Burnout oft auch als erstes Anzeichen so Konzentrationsstörungen auch haben. Ja, das heißt, jemand erzählt mir, ich kann mir gar nichts mehr merken oder ich laufe rum, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles ordnen soll, wie ich einen vernünftigen Plan machen soll. Ja, und das ist natürlich ein Zeichen, dass jemand auf Dauer innerlich in diesem Überlebenssicherungssystem unterwegs ist, weil, ich sage jetzt mal, der Stress von außen, der Druck von außen zum Bären oder zum Säbelzahntiger im Gehirn wird, der immer wieder diesen Überlebenssicherungsmechanismus auslöst. Ja?
Das heißt, wenn Sie sagen, also Flucht und Kampf bedeutet dann in dem Moment, dass ich auf die Belastung reagiere und erstmal mache.
Genau.
Also dass ich erstmal meine Reserven mobilisiere und erstmal durchstarte sozusagen, aber dabei die Planung und die Lösungsorientiertheit ins Hintertreffen gerät und ich eigentlich keine
Entscheidung, also es ist immer eine Frage, was für eine Entscheidung, um was geht's? Geht's um eine Entscheidung, sage ich jetzt mal, geht's um eine Jahresplanung, die ich mache für meinen Betrieb, ja? Da brauche ich genau dieses Professorengehirn, ja, weil wie ich das auch nennen kann, wie man das auch nennen kann. Oder geht es um eine Entscheidung, was mache ich jetzt, um mein Überleben zu sichern? Ja, das kommt immer darauf an, was ist die Frage. Ja? Aber unser Gehirn sagt eben Safety first, also Sicherheit hat immer Vorfahrt. Ja? Und wenn in irgendeiner Form, sage ich jetzt mal, mein Gehirn in einer Dauerstressschleife ist, ja, dann bin ich auch überwiegend in diesem Anteil unterwegs. Das ist kein Entweder-Oder-Prinzip, sondern es ist ein Sowohl-als-auch-Prinzip. Aber natürlich kann man sagen, dass die Energie eher immer erst ins Überlebenssicherungssystem fließt, ja, bevor sie zum Professor fließt. Ja. Wenn ich eben das Gefühl habe, mein Außen ist nicht sicher. Und diese mangelnde Sicherheit kommt natürlich durch existenzielle Themen, das ist ganz klar. Ja, wie wird es weitergehen mit meinem Betrieb? Schaffen wir das? Häufig sind natürlich auch Schulden da, ja, da wurde viel Geld aufgenommen. Und dann wird vielleicht jemand auch krank in der Familie und dann, das schafft alles große Unsicherheit. Oder jetzt gerade die Pandemie auch, ne? Ist für viele Menschen ein großer Unsicherheitsfaktor, ja. Und dann gehen diese Menschen natürlich auch, das können sie jetzt auch nicht nur, sag ich jetzt mal, im landwirtschaftlichen Bereich sehen, sondern insgesamt gehen Menschen dann, manche regen sich auf, kommen in den Kampf und andere ziehen sich zurück, werden sozusagen, also entwickeln auch Symptome, die dann auch einer depressiven Symptomatik zuzuordnen sind, ja, also ziehen sich zurück, werden antriebslos, werden hoffnungslos, bekommen ein Gefühl von Ohnmacht, dass man ja sowieso nichts tun kann.
Würden Sie sagen, dass diese depressive Verstimmung, wenn ich da reinkomme, dass ich in Richtung Depression und Hilflosigkeit gehe, ist das dann quasi die schlimme Form des Burnouts, also die Endphase sozusagen? Ja. Kann man das so sagen? Und ist das zu
ja, allgemein? Also man könnte schon sagen, also die erste Phase ist natürlich, dass man merkt, ne, man ist ein bisschen gereizt, es kommen Symptome, die dann aber auch wieder ein bisschen verschwinden, ja, oder verschwinden können, ja. Also wie gesagt, das kommt meiner Erfahrung nach dann eher schleichend und dann kommt eben auch die Phase, gerade auch dann eben bei Menschen, die sehr leistungsorientiert sind oder die auch eher von den Persönlichkeitsmerkmalen her eher so zum Perfektionismus neigen, ja, die verstärken das dann noch, ne? Also die geben dann noch mal mehr, ja, das ist genau der Mechanismus, der in der Holzfäller-Geschichte sehr schön rauskommt, ja, das ist schon etwas, ne, dass ich dann eben auch nicht mehr gut für mich gucke, ja, sondern ich fokussiere mich nur noch auf die Leistung, ja, und mache eben nicht mehr das, was mich auch dann, was zu meiner Entspannung beiträgt, ja, dass ich auch meine Stresshormone wieder abbauen kann, Ja, weil es kommt zum Adrenalin natürlich noch das Cortisol, das ist unser lang verfügbares Stresshormon. Und auch das ist natürlich ungünstig, wenn das auf Dauer erhöht ist. Ja? Dann kommt es dazu, dass ich wie gesagt, schlecht denken kann. Ja? Und natürlich werde ich dann auch anfälliger, auch für körperliche Erkrankungen, ne? Oder auch für Infektionen, wenn das Cortisol auf Dauer erhöht ist. Und natürlich kommt eben dazu, dass ich, wie gesagt, schlecht schlafe, also dass ich dauerhaft in diesem Zustand, der immer sei achtsam, schlaf nicht tief. Das ist, wie gesagt, biologisch macht das, wenn Bären um mein Haus schleichen, macht das Sinn, dass ich nicht so ganz tief schlafe, ja? Oder macht es auch Sinn, dass ich hier nicht auf dem Sofa liege und einen Liebesroman lese? Ja, da sagt mein Gehirn, sag mal, spinnst du? Es geht hier um die Bären, die ums Haus schleichen, ja? Und so kann man sich das vorstellen, ja?
Okay, Sie haben jetzt gerade die Pandemie schon erwähnt und grundsätzlich würde ich gerne einmal fragen, haben die Belastungen also jetzt für Landwirte oder vielleicht auch gesamtgesellschaftlich zugenommen, die dazu führen, dass man Burnout entwickelt? Also ist Burnout häufiger geworden in den letzten Jahren?
Also natürlich haben wir schon einen Anstieg hier in den Zahlen, auch was Krankheitstage angeht, ne? was Krankschreibungen auch angeht. Gut, ich sage jetzt mal jetzt Pandemie, das muss noch ausgewertet werden. Das wäre jetzt nicht, also natürlich ist gefühlt, kommen jetzt mehr Menschen auch in mit der Belastung. Für mich jetzt auch im Moment, am Anfang habe ich das nicht so erlebt. Ja, also in der ersten Lockdown zum Beispiel letztes Jahr war es eher so, dass für manche Menschen fast wie so ein Zauber über dem Ganzen lag. Ja? Also dass sie sagt, oh, es fliegen keine Flugzeuge, die Luft ist sauber, wir sind frei, ne? wir sind mal befreit von allen Terminen. Ne? Also dass so die ersten Wochen gesagt, ja, das schaffen wir, da gehen wir durch. Dann war ja auch das Wetter, ich weiß, wir hatten hier in Hamburg 6 Wochen traumhaftes Wetter. Ja? Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Und jetzt so ich muss sagen, so in den letzten 2-3 Monaten habe ich doch verstärkt auch Anfragen, jetzt mal außerhalb auch des landwirtschaftlichen Geschehens, dass einfach Menschen auch sagen, boah, ich bin da lange gut durchgekommen, ich habe gute Ressourcen, aber langsam merke ich, dass dieser Begriff Mürbe ist ja auch häufiger in letzter Zeit in der Presse auch gefallen, ja. Und dass man einfach sagt, eben, das ist das, ne? Wir können über einen langen Zeitraum unsere Kräfte mobilisieren, ja, und können sagen, so, das machen wir jetzt. Ja, das ist auch genau wie auch der Burnout-Mechanismus im Prinzip. Aber irgendwann mal ist unser System dann erschöpft und dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen wissen, so, jetzt geht's so weiter. Und deswegen fehlt uns hier im Moment auch so ein bisschen Orientierung und Sicherheit, ja. Und das sorgt natürlich bei Menschen dafür auch in unterschiedlicher Ausprägung. Ja, spielen natürlich auch die individuellen Ressourcen eine große Rolle. Ja,
Das wäre jetzt meine Frage, denn die Belastung der Pandemie, die spüren, glaube ich, ganz viele. Und viele sind ja belastet im Alltag. Also viele haben unglaublich anstrengende Alltagswochen und Alltagstage. Aber nicht alle bekommen ein Burnout. Es sind ja wirklich manche Leute, die haben scheinbar Ressourcen, die sie mobilisieren können. Die sind so groß, da kommt, die kommen einfach nie in diesen roten Bereich. Wie ist denn das? Also warum gibt es da Unterschiede oder woran liegen diese Unterschiede?
Also die Unterschiede sind natürlich, einmal kann man ganz klar sagen, ne, wir sind ja genetisch ausgestattet, ja, das heißt, wir haben bestimmte Anlagen, ja, wobei meiner Erfahrung nach oder meiner Haltung nach findet schon sehr, sehr viel dann eben auch durch unsere Prägung statt, ne? Also unsere Prägung im Elternhaus, im Kindergarten, Schule, dann später, wenn wir größer werden, unsere Peer Group spielt eine Rolle in unserer Entwicklung, natürlich auch die Menschen, die uns begleiten, ne, die uns helfen, auch sag ich jetzt mal, und uns auch ermöglichen, auch als Kinder, als Jugendliche Lösungsstrategien fürs Leben zu entwickeln. Ja? Und natürlich auch, wenn ich aus einem Elternhaus komme, wo ich sehe, boah, wenn ich leiste, gehöre ich dazu. Ja, dann wird das natürlich eine Konditionierung auch in diese Richtung geben. Das heißt, wenn wir Kinder sind, sind wir ja in der Regel eher hilflosere Wesen. Ja, das heißt, wir sind auf das System, in dem wir groß werden. Also in der Regel ist das ja meine Familie. Sind wir angewiesen darauf, dass die uns möglichst viel Beachtung schenken. Also sprich uns Bindung geben, weil wir können ohne Bindung nicht überleben. Ja, das heißt, wenn wir Kinder sind, tun wir alles, um zur Bindung zu kommen. Ja, und dann haben sie eine, stellen sich mal eine Familie vor mit 4, 5 Kindern und eins kommt zur Welt, ist vielleicht auch, sage ich jetzt mal, mit ordentlich Intelligenz ausgestattet. Ja, man merkt dann früh, oh Mensch, guck mal, der macht schon Puzzle mit 500 Teilen, mit 4 oder der fängt mit 5 schon selber an, sich das Lesen beizubringen. Dann wird man, und das sind unbewusste Prozesse teilweise auch, wird man das natürlich fördern und das ist ja auch in Ordnung. Ja. So, und dann ist das sozusagen der Leistungsträger, jetzt mal so als Beispiel. Ne? Dann kommt er zur Schule, ist er gut in der Schule und dann lernt er natürlich, er bekommt Aufmerksamkeit und er bekommt vielleicht auch Lob, er bekommt Zuwendung über Bindung, über Bildung, also über dadurch, dass er leistet. Ja? Über Noten, ja, genau.
Über Noten,
ne? Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Menschen in sozialen Berufen. Ich habe das ja vorhin auch angesprochen am Anfang mit dem Burnout, das Helfersyndrom, ne? Burnout eben erstmalig in sozialen Berufen auch beschrieben worden, dass man hier natürlich lernt, Menschen in sozialen Berufen habe ich sehr häufig, wenn ich mit denen arbeite, dass in der Biografie ein bedürftiger Elternteil ist. Ja? Das heißt, ein Kind lernt sehr früh, wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich einfühlend bin mit der kranken Mama, mit dem kranken Papa oder auch Rollen übernehme, meine Geschwister versorge, weil Mama vielleicht nicht so kann, ist vielleicht körperlich erkrankt oder psychisch krank, legt sich viel hin. Dann fange ich an, die kleinen Geschwister zu versorgen und lerne, dass ich so rüber mein Lob, mein Zugehörigkeit, Gehörigkeitsgefühl bekomme, ja, dann entwickle ich das natürlich weiter. Ja, und das sind dann eben Dinge, die mich später dann auch für eine gewisse Berufstätigkeit sozusagen prägen. Ja, solche Menschen gehen dann gerne in soziale Berufe und andere Menschen gehen dann in Berufe, wo sie dann auch anfangs sehr viel leisten. Ja, und wo Sie gerade gesagt haben, warum gibt's manche? Gibt auch Menschen, die leisten viel, die bekommen nie einen Burnout. Meiner Erfahrung nach ist es natürlich auch einmal die Fähigkeit zur Abgrenzung. Ja, das heißt auch zu sagen, ich mache das hier freiwillig und bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das heißt also, ich mache es, weil ich Lust drauf habe, weil ich es sinnvoll finde. Das sind natürlich immer Faktoren, die schützen sind, ja, vor einem Burnout. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin so einer Mühle drin, ja, und ich muss es machen, weil auch als Erwachsener ich unbewusst manchmal auch Angst habe, die Herdenzugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl zu verlieren, ja, wird es natürlich ungünstig, weil ich auch immer mehr hier meine Selbstbestimmung verliere. Ja, und der dritte Punkt ist natürlich, dass es auch Menschen gibt, die es von Anfang an, eben das ist auch wieder Thema Abgrenzung, gut drauf haben, sage ich jetzt mal ganz salopp, zu sagen, ja, jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich Menschen, die einfach viele Hobbys haben. Ich habe gestern zum Beispiel einen Führungsworkshop gemacht und dagegen waren junge Führungskräfte 1, 2 Jahre erst dabei und eine Führungskraft, der war 30 Jahre schon dabei und der sagte, ja, man muss sich halt Ausgleich schaffen. Ich gehe zum Beispiel aufs Wasser regelmäßig. Ich habe einen Hund, mit dem gehe ich jeden Tag raus und das mache ich immer, egal wie stressig mein Tag war. Das geht auch darum, so was haben wir für Ressourcen auch im Freizeitbereich und wie sehr achte ich da auch drauf, ja, dass ich die auch regelmäßig sozusagen einsetze, weil dann halte ich meine Stresshormone auch so ein bisschen in Schach. Ne? Wissen wir auch, das Cortisol wird abgebaut durch Bewegung, durch Entspannung wird das baut sich das wieder ab und dann bleibe ich leistungsfähig. Ja? Der Ausgleich ist es in der Regel.
Sind denn Männer häufiger von Burnout betroffen als Frauen? Wahrscheinlich ja dann auch nicht, wenn man ihrer
Argumentation. Also ich sag mal so, ist es immer eine Frage. Wir haben natürlich statistische Daten, ja, und da liegen die Frauen vorne, ja, auch bei der Depression. Aber ich würde sagen, Frauen gehen natürlich auch häufiger zum Arzt. Frauen sind, wie gesagt, das heißt jetzt, ne, also wir reden hier nicht von entweder, also nicht von, nicht absolut, nicht alle Frauen, aber man weiß schon, dass Frauen eben mehr auch reden mit anderen Frauen, dass die sich häufiger austauschen auch und dass die schon, also natürlich auch evolutionär bedingt, ne, die Männer, die sind jagen gegangen, ja, und die Frauen sind mit den Körbchen, mit den Bärenkörbchen durch den Wald und haben die Bären die Nahrung gesammelt, ja, und so ist das natürlich schon auch in uns noch ein bisschen drin, dass wir Frauen schon uns auch austauschen über seelische Dinge und dass wir Frauen eben auch vielleicht auch ein bisschen schneller zum Arzt gehen oder auch schneller erkennen, hey, ich brauche Unterstützung oder mit mir stimmt was nicht. Ich muss gucken, dass ich in irgendeine Unterstützung bekomme, dass ich auch in Veränderung meines Lebensstils gehen kann. Ja? Und bei Männern kann man sagen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen anders äußert, dass sie ja vielleicht auch mehr gereizt sind, mehr so auch in häufiger auch wütend sind. Das höre ich zum Beispiel auch häufig im Bereich der Landwirtschaft, dass da schon viel auch Wut und Gereiztheit da ist, so im Alltag, ja, wenn auch beschrieben, wenn der Partner zum Beispiel beschrieben wird. Und ja, es ist wie gesagt immer eine Frage, wer geht zum Arzt und bekommt die Diagnose. Ja, also aus meiner Sicht ist es eher, dass es relativ gleich verteilt ist, aber die Statistik sagt natürlich was anderes, aber die Statistik kann nur das aufnehmen, was sie auch messen kann anhand von Diagnosedaten zum Beispiel. Ja.
Sie hatten das jetzt vorhin schon angerissen, aber wann sollte ich denn als Landwirt hellhörig werden? Also wann, ab welchem Punkt gilt es, dass ich mir Sorgen machen muss um mich
Also,
selber oder um
ja.
meine Ressourcen?
Also zum Beispiel, wenn ich über einen längeren Zeitraum jetzt auch zum Beispiel körperliche Symptome habe, die ich mir nicht erklären kann, also zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, enge Gefühl in der Brust, Herzrasen, manchmal Schweißausbrüche, Schwindel gehört dazu, Schlafstörungen. Ne? Also es kann immer mal sein, auch dass man mal schlecht schläft, aber wenn sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht, ja, und ich es mir auch nicht mehr so gut erklären kann, ja, also wenn ich in der Anspannung bin, sage, oh, jetzt steht die Ernte an oder sowas, ne, dann ist das auch ganz ein Stück weit auch normal, dass ich dann etwas wacher auch bin in der Nacht, weil eben mein System merkt, hey, wir müssen uns hier auf was vorbereiten, auf eine außergewöhnliche Situation, aber das ist, wenn das dann über einen längeren Zeitraum anhält, sollte man auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht auch erstmal selber gucken, kann ich ein bisschen mehr Selbstfürsorge in meinen Alltag einbauen? Kann ich schon mal anfangen, jeden Tag noch mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad eine Runde drehen oder einen Spaziergang machen oder mal abends einen schönen Film gucken? Also irgendwas, was mich entspannt. Ja, und dann kann man natürlich, wie gesagt, sehen, dann kommen auch Symptome, dass man eben auch häufiger merkt, man hat negative Gedanken, man findet das alles so ein bisschen sinnlos, ja. Man fühlt sich eben, wie gesagt, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Also wenn ich das so jemanden zusammenfasse, auch im Gespräch, ich habe das Gefühl, dass ich schon länger auch in so einem Zustand auch der Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht sind, dann kommt immer sofort ein Ja, woher wissen Sie das? Ja, also das ist schon häufig dann eben, wie gesagt, das zugrunde liegende Gefühl, was sich dann aber eben auch in körperlichen Symptomen oder auch in Gefühlssymptomen äußern kann.
Das heißt, Sie als Fachfrau können anhand einer Biografie oder anhand einer Lebensgeschichte, die Ihnen jemand erzählt, schon auch erkennen, ob da, ich weiß nicht, ob man das richtige Wort ist, ob da Trigger sind für einen Burnout oder ob es da Faktoren gibt, die einen Burnout begünstigen. So, und dann können Sie das quasi den Leuten
Ja, also man,
diagnostizieren,
ich frage dann natürlich schon ein bisschen, und was natürlich auch oft ist, ist das, also gerade jetzt auch bei den Landwirten, dass zum Beispiel auch so Nachfolgen nicht richtig geklärt sind oder dass auch, sage ich jetzt mal, auch Beteiligungen am Hof. Also es ist manchmal so, dass der Älteste dann ja den Hof sozusagen übernommen hat, ja, aber andere Geschwister in der Geschwisterfolge eigentlich mehr arbeiten auf diesem Hof. Also dass das ungleich verteilt ist. Ja. Und das sorgt natürlich, das verstärkt natürlich noch mal viel, viel mehr das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Ich habe überhaupt keine Rechte, aber alle Pflichten. Ja, also das ist sehr oft, dass da eben auch ungeklärte Arbeitsverhältnisse sind. Und das ist zum Beispiel ein Verstärker, ja. Oder eben auch natürlich Schulden. Aber auch natürlich eine starke Leistungsausprägung, ein starker Perfektionismus, ja. Und sowas hören Sie natürlich in Gesprächen schon raus auch, ja. Oder eben auch so die Scham, sich mal beraten zu lassen, ja. Natürlich alles Sachen, die früher so nicht so vielleicht nötig waren. Man war so ein Stück weit schon auch eher autonom und jetzt heißt es, Mensch, ich soll jetzt als Mann plötzlich zu so einer Beratung gehen und mich da nackig machen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja? Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Die Scham auch, Beratung einzuholen oder auch die Scham einzugestehen, dass vielleicht auch eine Planung nicht so gelaufen ist, wie man das wollte. Ja, oder auch die Scham, nicht mehr so erfolgreich zu sein, wie es vielleicht der Vater war, ja, oder der Großvater. Und oft sind da ja auch Aufträge, ja. Das letztens auch ein ein Landwirt gesagt, ja, mein Opa hat mir schon immer gesagt, du wirst den Hof mal übernehmen. Das sind auch ganz schöne Aufträge, ja. Und dann merkt er, boah, vielleicht will ich das gar nicht oder vielleicht hat er gar keinen Spaß dran oder er hätte gerne was anderes gemacht, ja. Also auch das sind natürlich manchmal Themen, die kommen, dass wir in unserer heutigen modernen Zeit, ja, also dass das nicht mehr alles so selbstverständlich ist. Und dann schafft das natürlich auch innere Konflikte, weil auf der einen Seite habe ich einen Auftrag, das Familienerbe weiterzuführen und auf der anderen Seite werden wir schon auch immer ein bisschen individualistischer in unserer Gesellschaft heute, ja, und sagen, Mensch, ich würde mich gerne auch anders verwirklichen, ja. Und das ist natürlich auch, sind auch Themen, die auch eine Rolle spielen, ja, die dann dazu führen können, dass ich einen Burnout entwickle.
Können Sie denn den Landwirten helfen? Also können Sie den Leuten, die zu Ihnen kommen und Hilfe suchen,
ja,
dann
das auch kann ich
Hilfe
eindeutig
geben?
Mit einem ganz dicken, fetten Ja beantworten. Natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, ja, das ist ganz klar. Also das wäre jetzt nicht seriös, wenn ich sagen würde, natürlich, wir können immer allen Menschen sofort ganz schnell helfen. Ja, ist alles, also wichtig ist hier an der Stelle zu sagen, es ist immer ein Prozess. Ja, und was ich aber immer erlebe oder wir, auch natürlich meine Kolleginnen auch erleben, ist, dass wir erstmal durch ein Gespräch, also wenn jemand erstmal das Gespräch sucht, ja, ist ja ein Zeichen, dass er immerhin schon mal erkennt, dass irgendwas nicht so im Lot ist. Ja, das heißt, also das ist für mich immer schon mal die halbe Miete, zu erkennen und dann auch zu sagen, so, ich suche mir jetzt Hilfe. Und wenn es im Rahmen der Krisenhotline ist, ja, das ist ganz oft, ist das am Wochenende oder wie ich auch sagte, früh am Morgen ist. Das heißt, die müssen keinen Termin machen und dann machen sie es, dann sagt man, ach, jetzt muss ich da mal einen Termin machen, dann gibt es eine Wartezeit und dann passt es dann nicht. Und sondern das ist das Tolle an der Krisenhotline, die rufen an und es ist sofort oder ne, wenn wir gerade im Gespräch sind, aber ich sag mal, innerhalb relativ kurzer Zeit jemand verfügbar, der sich gut damit auskennt und der erstmal zuhört. Ja? Und allein das Zuhören schafft in der Regel erstmal eine Sicherheit. Ja? Und dann natürlich noch zu sehen, da hört mir jemand zu, der versteht, der mir ein paar Beispiele gibt, vielleicht auch von anderen Landwirten und ich merke, hey, die weiß, wovon ich rede oder der weiß, wovon ich rede. Ja? Und das schafft erstmal Sicherheit und gibt meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung nach ganz, ganz viel Entlastung schon mal. Ja? Zu sehen, hier ist ein Raum, wo ich das alles erstmal loswerden kann. Ich bin auch nicht alleine. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Hier kommt wieder unser Säugetiergehirn ins Spiel. Ja? Wenn ich weiß, hey, es geht vielen anderen Menschen auch so, ja? Dann entlastet mich das. Ja? Und das ist mal so die Eingangspforte sozusagen. Und wenn diese Hürde mal genommen ist, ja, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, weitere Gespräche zu vereinbaren. Oder aber auch, was wir natürlich dann auch machen, wenn zum Beispiel auch eine familiäre Problematik zugrunde liegt oder eine Schuldenproblematik, dass wir dann eben auch ganz gezielt Beratungsstellen raussuchen können. Ja? Oder dass wir manchmal auch einen parallelen Prozess starten können. Das heißt, wir können sagen, so, Sie machen mal hier, also hier sind gute Beratungsstellen, da können Sie Termine machen. Oder es sind ja auch, ne, auch von der SVLFG gibt es ja auch ein sehr umfassendes Beratungsangebot, Angebot an Kurzkuren, an Seminaren, auch Hofübergabe. Also die sind großartig aufgestellt, ja, sehr komplex, auch in also ein sehr tolles, großes Angebot. Und da können wir natürlich auch darauf hinweisen und auch beraten, was jetzt gerade in der Situation sinnvoll ist. Ja. Und weiter natürlich auch diese entlastenden Gespräche führen. Und wenn jemand möchte, kann er sich dann eben auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg begleiten lassen. Und auch dann hier mache ich genau das, was ich Ihnen gerade auch erklärt habe mit dem Gehirn. Erstmal das Gehirn, ich verbildliche das nochmal, die bekommen von mir noch Bildmaterial geschickt und erkläre das erstmal. Und dadurch, dass ja auch die Landwirte sehr dicht an der Natur dran leben, verstehen, ist das Verständnis dafür sofort da, ja, und schafft dann nochmal zusätzlich Entlastung, dass die sehen, hey, ich bin nicht verrückt oder ich werde auch nicht dement, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann oder sehr oft auch so eine Angst, ich werde jetzt gleich verrückt, ich drehe durch, weil ich mich nicht mehr irgendwo konzentrieren kann auf etwas, zu sehen, dass sie biologisch gesehen absolut richtig ticken, ja, und dass die Alarmanlage, die wir alle im Kopf haben, dass die eigentlich, sage ich jetzt mal, gut funktioniert, nur dass sie eben etwas zu doll geworden ist, also dass sie etwas wieder mehr, also ich sag mal, etwas also etwas weniger sensibel werden muss. Also dass ich wieder mehr Filter einsetzen möchte, auch, ja, dass ich, und je mehr Filter ich auch haben kann auf das, was so auf mich einprasselt, umso besser kann ich mich auch wieder aufs Wesentliche konzentrieren und auch wieder lösungsorientiert etwas übernehmen.
Die Hilfsangebote, die es von der SVLFG gibt, die würde ich an den Podcast nochmal anhängen. Ich werde sie nachher im Abspann auch nochmal ansagen und dann auch nochmal in die Meldung die Internetadressen packen. Eine Frage hat sich jetzt gerade für mich noch ergeben. Ich glaube, es ist die letzte. Genau. Und zwar die, wir hatten ja schon anfänglich über die Ursachen des Burnouts gesprochen und da hatten wir auch gesagt, dass eben, oder hatten Sie angedeutet, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, die sinkende gesellschaftliche Akzeptanz und auch diese Anfeindung, den Landwirte mitunter ja gar nicht mehr so selten ausgesetzt sind, dass die auch einen Beitrag dazu leisten. Könnten Sie das nochmal ausführen? Haben Sie das so
also das
beobachtet,
ist schon was,
oder?
Was relativ oft auch fast verbittert vorgetragen wird, ne? Also gerade auch in der Krisenhotline habe ich das im letzten Jahr doch verstärkt wahrgenommen. Dass man also sagt, so gesellschaftlich, also sofern wir, also gerade wenn wir noch konventionell anbauen, ja, dass wir doch angefeindet werden, ja, sagen wir Stichwort Klimawandel auch oder auch Nachhaltigkeit, ne? Bienensterben, das wurde häufiger auch dadurch, dass wir die Glyphosat-Diskussion auch, ne, das war eine Zeit, als das sehr stark in der Presse auch war. Das wird dann, kommt dann schon immer, auch merken wir immer ganz genau, ne, das merken Sie dann auch in der Krisenhotline, das sind dann auch die Themen, die sich dann auch verändern. Und natürlich auch, was ich sehr häufig habe, dass auch sehr, sehr viele Kontrollen da sind, also immer mehr Bürokratie auch Einzug hält. Ja? Das dann eben auch dazu führt, dass auch viel Arbeitszeit ins Büro fließt. Ja? Und da muss man natürlich sagen, wenn man so, sag ich jetzt mal, ne, einen Hof hat und da immer mehr auch Kontrollen hat und diese Kontrollen, also das ist auch nicht selten, dass jemand von einer Kontrolle anruft und sagt, er hat zum Beispiel eine Panikattacke, ja, oder er hat Panikgefühle, er hat Angst, das ist häufig, wird das als Willkür auch erlebt, ja, oder eben auch als Drangsalierung, ja, dass sie auch sagen, ja, die wollen uns ja nur quälen, die wollen uns drangsalieren und das ist für mich nicht nachvollziehbar, auch hier wieder, es ist nicht verstehbar zum Teil, was man alles ausfüllen muss, was man alles an bürokratischem Aufwand hat und dann kann man natürlich auch sehen, was ist der Nutzen davon, auch hier wieder, was habe ich da eigentlich davon, ja.
Und das
genau,
verstärkt dann
genau,
im Prinzip,
ne? Also das kommt dann noch dazu,
ne?
Und auch wirklich dieses Gefühl, also gerade so ein Mann, der dann sagt so, oh, also eigentlich der so seinen Hof auch, sage ich jetzt mal, gut im Griff hat, ja, und dann sagt er, boah, jetzt kommt wieder jemand, die kommen dann manchmal wohl auch unangemeldet, ja, und da fühlen sie sich wirklich wie klein, wenn ich dann immer sage, wie alt fühlen sie sich denn in so einem Moment, dann fühlen die sich wirklich klein und wie gesagt, kontrolliert und das verstärkt das auf jeden Fall, ne? Und dann heißt es, das ist nicht da und das Formular müssen Sie nochmal und das scheint mir so in der Belastung schon auch mehr geworden zu sein, was so berichtet wird, ja? Und das ist das, was ich eben vorhin sagte, ne? Es kommen immer mehrere Dinge zusammen, ja? Und immer wieder neue Tropfen, ne? Die dann reinfließen und irgendwann mal läuft das fast dann eben über, ja, und dann hat man das Gefühl, man kann nicht mehr, es geht nicht mehr, aber wie gesagt, dann sind wir da und nochmal, es ist ein Prozess, ja, aber es ist ein schöner Prozess und es ist, hatte ich ja auch im Interview schon gesagt, ich erlebe die Landwirte und Landwirtinnen als sehr, sehr, sehr lebenskluge Menschen, die auch, ja, wirklich so oft auch kriege ich so schöne Dinge erzählt, eben über die Kälbchen und wie die Kühe heißen. Also man nimmt so ganz lebendig auch am Leben teil. Ja? Oder ich hatte in der Schweinezucht und dann hatten wir abends ein Telefonat gemacht. Eben, das ist auch der Vorteil am Telefoncoaching. Wir können natürlich auch zu verschiedenen Zeiten das machen. Wir können früh morgens, wir können das auch mal abends machen. Oder es ist sehr flexibel auch in den Alltag einpassbar sozusagen. Und dann ja, erzählte er mir auch so von den kleinen Ferkelchen und wie gerne er die hat. Und also das sind so viele so zwischenmenschliche Dinge auch, die ich sehr, sehr, sehr schätze an der Arbeit mit den Landwirtinnen und Landwirten. Und oft ist auch ein sehr schöner Humor da. Und mit Humor kann man natürlich auch sehr schön arbeiten.
Frau Thiel, ich sage ganz herzlichen Dank. Das war ein super interessantes Gespräch, sehr lehrreich, sehr informativ. Ich habe viel darüber gelernt, wie ein Burnout oder eine seelische Erkrankung im Prinzip auch den Körper beeinflusst und dazu Prozessen führt. Und die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, dass man dass einem geholfen werden kann, wenn man sich wenn man sich traut und diesen Schritt wagt und Hilfe in Anspruch nimmt. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank.
Ja, hoffe, den Hörern macht es auch Spaß. Tschüss.
Das war der Burnout-Podcast mit Psychologin Birgitta Thiel. Weitere Hilfsangebote, wie zum Beispiel das Einzelfall-Coaching, finden Sie auf der Homepage der SVLFG unter www.svlfg.de/Einzelfall-Coaching. Außerdem möchte ich noch einmal die Nummer der Krisenhotline ansagen und die lautet 0561 785 10101. Und diese Krisenhotline ist Tag und Nacht besetzt. In meinem nächsten Podcast begrüße ich Katrin Muß, Bauerntochter und Bundesvorsitzende der Landjugend.